Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien, das bin ich, der liebe Justin Hombach und der
Fabian Ratzak. Servus Justin, servus alle Zuhörer da draußen.
Und auch mit dabei, ihr könnt zwar nicht sehen, aber in Disco- und Partystimmung, der Robin Willig.
Aber Robin. Ja, ich bin auch da. Mal wieder. Wobei ich weiß nicht so genau, was ich heute beitragen kann, aber wird bestimmt lustig.
Nein, wenigstens, du kannst ein paar Lichteffekte machen, wie du es gerade mit deinem Zimmer gemacht
hast. Ein bisschen hast du gerade Lichteffekte gemacht? Ja, da war ich noch nicht online, ne? Stimmt, okay.
Ja. Nee, doch, das war jetzt gerade, wo ich den einleitenden Satz gesprochen habe, Fabian. Ja, das hast du nicht, du warst so fokussiert auf
die Einleitung. Ich war verträumt.
Wie immer.
Von Sätzen, die du noch nie vorher gehört hast.
Richtig.
In den letzten 5 Jahren. Und die ich auch noch nie vorher gesprochen habe. Nie. Alles klar. Wir haben uns heute zusammengesetzt, oder sitzen heute zusammen, weil wir unseren Zuhörer da draußen mal ein quasi Ultimate Guide for Modeler in Digital Gerätschaften geben wollen. Der hat den Hintergrund, dass ich letztens mit einem alten Bandkollegen und alten Freund von mir gesprochen habe, der auch Gitarre spielt, in einem, ja, als hobbymäßig quasi. Daniel, liebe Grüße gehen raus. Und er hat mir erzählt, ja, er würde gerne den Modeler mal ausprobieren, aber der Modeler hat nicht funktioniert und er wüsste nicht, ob das ihm gefällt und dies und jenes. Und da dachte ich mir mal, ey, wir drei haben ja eigentlich eine ganz gute Erfahrung über Modeler gemacht in den letzten Jahren. Vor allem Fabian und ich, wir haben echt viel getestet, rumprobiert und auch Probleme bei manchen Modelern und bei manchen digitalen Geräten gesehen. Warum setzen wir uns mal nicht zusammen und versuchen mal so einen Guide zu machen? Also quasi eine Empfehlung für jede Preiskategorie, was es da so gibt, was da so die Vor- und die Nachteile sind, was so unsere Erfahrungen sind. Darüber wird es in der heutigen Folge gehen. Aber erstmal gehen wir ein bisschen rein, in was für Modeler wir schon ausprobiert haben. Und ich glaube, es ist am einfachsten, wenn wir da mit Robin anfangen. Robin, was hast du denn bis jetzt so für Erfahrungen gehabt mit digitalen M-Produkten und Modelern etc.?
Ich hatte mal ein Viper Combo-Amp. Der war auch Modeler mit Röhre drin sogar.
Von welcher Marke war der denn? Das habe ich noch nie gehört.
Peavey war das.
Peavey, krass, ja. Okay.
Peavey Viper Tube oder so hieß das Ding, 50. Mhm. Damit, das war eigentlich so mein erstes Gerät, wo ich nicht analog unterwegs war.
Mhm. Ne? Also semi-analog mit der Röhre dann, oder?
Genau. Mhm. Also es ist so semi-analog, ja, wobei ich hab die anderen Dinger gehört, die keine Röhre drin hatten. Und ganz ehrlich, die klangen 1:1 gleich. Ich glaube, das war einfach nur ein
Marketing-Gag,
genau.
Geil.
Ja. Das war mein erster Modeler und natürlich irgendwie, ich hatte noch diesen kleinen Pod damals, den 96 Pod. Allerdings die Version, die man an den Computer anschließt.
Mhm. XD? Pod XD? War das der Pod XD? Ach, sowas?
Das war eine.
Oder HD? Irgendwie sowas. Nee,
ich glaube, der hieß GT. Okay. Das war wirklich nur so ein Interface.
Ah, okay. Ja.
Das war sogar noch vor dem Viper. Und dann irgendwann später kam bei mir tatsächlich lange nichts und der Tonex, muss ich sagen. Wobei, ja, genau.
Das kommt ich glaube, über den werden wir auch heute einigermaßen ausgiebig sprechen, auf alle Fälle.
Ja. Und halt Plugins, ne? Natürlich ganz viele Plugins.
Klar. Ich würde aber heute mal ein bisschen die Plugins außen vor nehmen und mal wirklich rein auf Hardware. Die Gerätschaften gehen und die Hardware hauptsächlich. Wir werden Cross-Referenzen zu Plugins auf alle Fälle machen, aber glaube ich, macht Sinn, wenn wir da uns auf die Hardware konzentrieren. Hardware, wie war das bei dir, Fabian? Was bist du schon alles durchgegangen?
Oh, ich glaube, mein erstes richtiges Hardware-Teil war damals die erste Variante von Line 6. Jetzt lass mich nicht lügen. AXSYS 212 oder irgendwie sowas. Da haben wir schon mal drüber gesprochen in diesem Podcast.
In unserer Line 6-Folge mit Horst Keller.
Genau. Ja, ich weiß leider nicht genau,
wie dieses Gerät Folge, heißt. By the way, möchte ich nur anmerken. Könnt ihr auch auf alle Fälle nachhören. Gibt es eine interessante Geschichte darüber, warum Line 6 eigentlich Line 6 heißt.
Genau, aber exakt.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, Fabian, nur darauf hinweisen. Alles weiter gut. Geht's.
Genau, also das war so meine erste Erfahrung und ich war damals auch ziemlich happy, weil das, ich weiß noch ganz genau, dass ich damals in den Speaker und Pulch heißt so ein Laden hier in der Nähe, den gibt es leider nicht mehr. Da bin ich dann da rein stolziert und wollte unbedingt irgendwie einen geilen Verstärker kaufen. Der war damals so angesagt, weil er total neu war. Und ich habe mit dem gespielt und habe dann den Verkäufer gefragt, ja, hier, was hat er denn für Effekte? Und sagt er, ja, hier, das ist so ein digitaler Scheiß, meinte der Verkäufer dann, der war wohl überhaupt nicht begeistert davon. Aber egal, ich habe dann so ein bisschen ausprobiert, halt über Kopfhörer und war total geflasht, das war unfassbar, ne? Für die damalige Zeit, was man da alles mitmachen konnte und unglaublich. Es war so meine erste Erfahrung. Nee, es war gar nicht meine erste Erfahrung. Ich Lügner. Es gibt, gab noch von Digitech diesen GSP 2160 oder, boah, ich weiß auch nicht mehr genau, oder 2112, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, auch so eine 19 Zoll Rack Unit. Das war mein erstes digitales Teil und, ja, fand ich damals geil. Da gab es auch zig Videos und Fotos im Internet. Und obwohl, das war das Prä-Internet? Nee, ich glaube, da fing das so gerade erst an mit dem Internet. War eher so magazinmäßig, so Gitarre und Bass, was man so damals hatte.
Also wir reden von End-90er, Anfang
2000er quasi. Ja, genau. Das war so eins meiner ersten Dinger.
Und dann in den letzten Jahren bist du ja echt einiges durchgegangen.
Ich glaube, ehrlich gesagt, habe ich alles. Also die wichtigsten Dinge habe ich mit Sicherheit alle durchgetestet. Zu Genüge. Und ich bin da echt super hart im Gericht mit manchen auch gewesen.
Ich meine, das ist aber super für die heutige Folge.
Ja, ja, absolut. Und ich bin da auch sehr gebiast, wie man so schön sagt. Aber ich versuche das trotzdem so objektiv wie möglich wiederzugeben, was ich denke, was so am meisten Sinn macht. Na, man muss manchmal den eigenen Geschmack da auch ein bisschen rauslassen. Das hilft nicht
unbedingt immer. Klar, wir wollen ja heute so ein bisschen auch Empfehlungen ausgeben. Und
total. Mal kurz reingefragt, mit Modeler und Digitaltechnik, meint ihr schon welche, die schon so ein Amp-Modeling machen? Oder meint ihr auch Effektgeräte, die so Multi-Effektgeräte, die digital sind?
Ich würde mich heute mal auf die Modeler fokussieren, weil
die gibt's auch ja ganz noch nicht so ehrlich, lange.
Ja, aber die Modeler sind heutzutage, glaube ich, der Standard. Also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, oder ich könnte mich jetzt nicht ad hoc, könnte ich jetzt kein, ich sag mal, Multi-Effekt-Ding sagen, was man auch als Amp nutzen könnte. Jetzt außer so die Boss-Sachen vielleicht von damals, aber ich glaube, heutzutage ist ja eh alles Modeler. Also werden wir uns auf die Modeler konzentrieren.
Weil ich hatte noch diesen Boss GX700 damals. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Hast du den nicht genutzt, als wir unsere Fun-Folge gemacht haben?
Nein, da habe ich mir vom Marco irgend so ein Zoom-Gerät
Zoom. Ja, großartig.
Das war richtig geil.
Das war spaßig.
Kennt ihr noch das ganz Kleine von Zoom, dieses Graue, ich weiß leider nicht,
wie
das
heißt.
Das hatte ich früher auch. Oh. Mist, schon wieder gelogen. Das war das allererste, was ich hatte.
Ich hatte mal einen Gig
gespielt. Das ist ja keine Amp-Modelle.
Das hatte auch Amp-Models drin.
Echt?
Ich glaube schon. Ja, das war also die allererste Generation. Aber ich erinnere mich noch, ich bin damals im Garten damit rumgelaufen und habe damit gespielt. Das hat so viel Spaß gemacht.
Geil.
Weil man kannte da noch nicht so viel. Da war das halt geil. Ne?
Ich meine, bei mir hat es ja bekanntlich auch mit dem Line 6 Port 2 angefangen. Das war ja quasi das erste Ding, was ich mir selber gekauft habe. Dann den Wetter 2 lange, lange gespielt von Line 6. Und dann lange Camper gespielt. Also da habe ich ziemlich viel Erfahrung und auch Meinungen zu, was daran gut und nicht so gut ist. Und jetzt gerade so im letzten Jahr. Also ich habe den Camper ja bis letztes Jahr gespielt. Und im letzten Jahr kam dann halt bei mir vor allem das FM9 von Fractal Audio und das Quad Cortex mit dazu. Beide habe ich auch noch. Das FM9 benutze ich hauptsächlich live die meiste Zeit. Das Quad Cortex ist gerade bei meiner Freundin, da habe ich es gerade hingeliehen, dass die das ein bisschen für ihre Band testen kann. Und dann habe ich neben dem auch noch so ein Moor-Ding. Das hast aber du aktuell,
Fabian, ich, ja, genau.
Das hast du dir geliehen von mir.
Ja.
Aber auch, genau, auf die werden wir auch auf alle Fälle heute zu sprechen kommen. Aber das ist ganz, ganz interessant. Aber fangen wir doch mal, ich würde sagen, mit so den vier großen an, die es so heutzutage gibt. Die vier großen Namen, die wahrscheinlich, glaube ich, jedem präsent sind. Und ich würde mal sagen, das ist Helix, FM9 oder Fractal generell, XFX, Quad Cortex und Camper. Es gibt noch einen fünften, über den wir schon oft gesprochen haben hier im Podcast, über den werden wir auch noch sprechen. Der Tone X, der ist ja in den letzten Jahren echt explodiert. Aber lasst uns doch mal darüber reden, was da so eigentlich die Unterschiede sind, weil die sind auch von der Preiskategorie, ich sagen, in derselben Range. Wir sprechen hier von 1.800 Euro ungefähr. Für 1.800 Euro solltest du einen Quad Cortex bekommen. Ich glaube, das Helix ist ein bisschen günstiger. Ich weiß nicht.
Ja, ich glaube, es liegt so bei 1,5 oder so, 1,6.
Das FM9 ist, glaube ich, ein bisschen teurer. Es kostet zwei, irgendwie sowas. Und aber Camper müsstest du eigentlich auch für 1,8 bekommen, auf alle Fälle, glaube ich. Ja.
Da muss man aber natürlich auch grundlegend auch noch so ein bisschen unterscheiden gleich, ne, bei Camper und jetzt.
Genau, wollte ich gerade sagen. Camper ist ja auch ein bisschen nochmal ein anderes Prinzip als jetzt vor allem das FM9 und das Quad Cortex und das Helix. Aber ja, Fabian, was ist denn dein Eindruck? Du hast alle drei gespielt, ausgiebig getestet. Oh je. Welches ist es geworden? Welcher hat überlebt bei dir?
Überlebt. Das war immer so ein Kommen und Gehen, ehrlich gesagt. Ne? Ich kann ja mal anfangen mit dem Quad Cortex. Das war so das erste. Nee, Quatsch, mit dem Helix. Das war das erste große, was ich mir dann damals gekauft habe, irgendwie bei eBay Kleinanzeigen oder so. Zu Corona-Zeiten war das, genau. Da hatte ja jeder bekanntlich sehr viel Zeit und ich habe mir dann auch gedacht, komm, ich habe mal Bock, den Kram auszuprobieren. Habe mir dann auch direkt so ein Laney-Cabinet, was jetzt irgendwie jeder spielt. Aktuell, damals dieses Laney Cap kannte noch kein Mensch.
So ein FR-FR-Cabinet.
Ja, genau.
Das, was unser guter Freund Geronimo so sehr mag.
Mag er das so gerne?
Nee, das war Ironie. Der sagt doch, also Geronimo,
FR, deswegen.
In unserem Discord-Kanal, wenn ich falsch bin, aber er meinte, dass es auch sehr viel Marketing
einfach, was
dahinter steckt.
Ja, absolut. Ja, das Ding hatte ich dann auf jeden Fall da und habe damit rumgespielt. Und wie das am Anfang so ist, also zumindest geht es mir mit solchen Dingen immer so, deswegen bin ich da jetzt ein bisschen entspannter geworden im Laufe der Zeit. Man ist erstmal total überfahren von diesen ganzen unfassbaren Möglichkeiten, die halt da sind. Ne? Erst was man dann macht, man spielt dann so verschiedene Presets an und merkt dann halt ziemlich schnell, also das Gefühl hatte ich zumindest beim Helix, okay, man kann grundlegend erstmal erkennen, was kann man alles machen, aber ich... Am Ende des Tages muss man sich selber hinsetzen und dann gucken, okay, worauf hat man jetzt Bock? Ne? Allerdings gab es auch sehr viele, also es gibt es auch mittlerweile auch natürlich unzählige Presets, die man sich halt runterladen kann. Es gibt eine sehr große Community. Das hilft natürlich auch sehr. Das heißt, du kannst da super viel recherchieren. Auch bei YouTube kannst du dir Tutorials anschauen, stundenlang. Du kannst da wochenlang verbringen, da deine eigenen Sounds zu kreieren und damit halt so ein bisschen rumzuspielen. Und ich hatte damit vorher ja auch schon Kontakt, weil ich ja gelegentlich mal beim unserem lieben Freund Horst Keller war im Livestream. Und der hat ja auch einen Helix und der ist ja totale Experte, absolute Nerd, was Helix-Welt angeht. Und von dem habe ich mir dann auch so ein paar Sounds gezogen. Und das hat mir auch immer so gefallen, als ich damit darüber gespielt habe. Das war schon ganz cool. Ne? Bis ich dann irgendwann mal verglichen habe. Und das ist dann halt schwierig. Und ich habe damals einen großen Fehler gemacht, auch was das angeht. Ich habe damals dieses sogenannte Amp in the Room, ne, wovon man ja immer redet. Ich habe ja damals den Amp One gespielt, die ganze Zeit, mehr oder weniger jahrelang. Und habe den dann mit einer richtigen Box gegen das Helix mit der FA-FA-Box verglichen. Nein, und das war so ernüchternd und so ekelhaft im Vergleich, dass ich mir gedacht habe, boah, das Helix muss weg. Das war so mein erster Gedanke. Ich habe dann noch eine halbe Stunde rumprobiert mit zig IAs und irgendwie die Box getauscht und hast du nicht gesehen, vergiss es. Ne? Du kommst einfach nicht dran. Ist aber auch nicht das Konzept, das darf man ja auch nicht vergessen. Ist nicht die Idee, die dahinter steckt. Und das war aber erstmal so zum Abgewöhnen für mich. Und dann habe ich die Sachen auch so schnell, wie ich sie gekauft habe, auch direkt wieder weitergeleitet. Tschüss, adios, auf Wiedersehen.
Thank you and goodbye.
So war das bei mir, so die erste Erfahrung. Ne?
Was kam danach dann, das Quad Cortex oder das FM9?
Danach kam erstmal das Quad Cortex. Das habe ich mir damals geholt, einfach mit dem Hintergedanken, weil es kann ja auch Captures. Ne? Also es hat auch diese Capture-Technologie. Und hat auch Modeling an Bord. Ich habe mit dem Modeling gar nicht so wahnsinnig viel rumgespielt. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert und habe dann halt gemerkt, okay, gerade so High-Gain-Klamotten, die klingen ganz gut, ordentlich. Also zumindest kann man damit arbeiten. Ne? Modeling, Capturen, das ist ja auch ein bisschen Geschmackssache. Ich bin da hundertprozentig.
Ja. Grätsch dir mal kurz noch rein.
Ja, natürlich.
Behalt den Gedanken, wollen wir aber für unsere Zuhörer, die jetzt vielleicht neu in dieser Welt sind, mal kurz erklären, wo eigentlich der Unterschied zwischen Modeling und Capturen ist.
Genau. Also Capturen ist im Grunde genommen so ein Snapshot, also so eine Momentaufnahme von dem Verstärker bzw. der Einstellung. Ne? Zum Beispiel mit komplettes Setup, mit Box, mit Cabinet und so weiter und so fort. Das wäre dann so ein Full Capture. Reden wir mal nur darüber. Lassen wir mal diese DI-Geschichten außen vor. Sind erstmal unwichtig. Das ist einmal das. Und dann die Modeling-Geschichten sind halt so Systemkomponenten-Modeling. Ne, das heißt, ich glaube, man spricht da auch von Whitebox und Blackbox-Modeling oder so. Keine Ahnung, auch schon mal irgendwie gehört. Und da ist es halt so, dass jedes einzelne Bauteil quasi gemodelt wird. Und dann hinterher
emuliert
steht dann halt quasi.
Ja. Ja. Genau. Es wird emuliert.
Also genau, es wird emuliert.
Exakt. Einzelne Transistoren.
Genau. Hat halt den großen Vorteil, dass wenn du Veränderungen machst, ne, es mehr wie das Original klingt.
Ja.
Wohingegen beim Capturen hast du halt eine Einstellung, die klingt dann meistens super authentisch, super gut, je nach Unit. Und da kannst du aber, natürlich kannst du da auch verändern, aber es klingt halt anders, als wenn du es beim Amp machen würdest.
Ja, und das beim ist eher Modeling, so ein EQing.
Ja, genau. Und beim Modeling ist es halt ein bisschen authentischer, wie es der Amp halt machen würde. Ne?
Genau.
Genau.
Halt, wie gesagt, den Gedanken von vorhin, weil jetzt kam mir gerade der Gedanke, das ist quasi dort, wo vielleicht die Überlegung anfangen sollte, was ist eigentlich das Richtige für mich?
Genau.
Capturing oder Modeling? Weil wie du schon gesagt hast, Capturen hast du halt, und das merke ich vor allem im Tone X, aber das hat man auch im Camper sehr stark gemerkt, weil Tone X ist ja auch viel gecatchert quasi. Ist
nur Capture.
Ja.
Nur Capture.
Da hast du halt einfach eine krasse Dynamik. Du hast wirklich einen sehr authentischen, nahen Amp-Sound. Das ist schon sehr, sehr geil. Aber zumindest war es beim Camper früher so, bis sie diese Liquid Profiling auch gemacht haben. Wenn du halt selber was verändert hast.
Ja, wirklich.
Wenn du selber was verändert hast, die digitale Berechnung beim Camper war nie wirklich gut. Mhm. Also tweaken ging da nicht so gut beim Camper. Das heißt, ich glaube, Capturen ist wirklich mehr was für jemanden, der wirklich diesen einen Sound haben möchte und auch darin erstmal nichts verändern möchte, sondern halt auch dann happy ist mit dem Sound. Also ich glaube, für Leute, die ständig an Regler drehen wollen, ist Capturen, würde ich sagen, überhaupt eher nichts, sondern vielleicht das Modeling. Mhm. Aber Capturen ist vor allem auch gut, so habe ich das auch kennengelernt mit dem Camper. Du bist im Studio, ich war damals vor 10 Jahren im Studio, wir hatten einen ganz alten Amp, den es nicht mehr gibt, für die Live-Aufnahme oder für die Aufnahmen, für die CD-Aufnahmen benutzt. Und damit ich einfach den Sound auch auf der Bühne haben konnte, haben wir den halt gecaptured mit dem Camper. So, zack, bumm, hatte ich den Sound auch in meinem Camper drin gehabt. Mega geil, konnte ihn damit auf die Bühne bringen. Aber wie gesagt, sobald ich selber mal was rumgedreht habe am EQ oder so, klang es echt nicht mehr so geil. Also ich glaube, da fängt die Frage schon an, bin ich eher ein Capture-Typ, dass ich einen sogenannten Snapshot habe von einem berühmten Amp und damit happy bin? Oder bin ich eher der rumtweakt? Weil das sind zwei echt unterschiedliche Herangehensweisen.
Es gibt noch eine dritte Variante bezüglich Capturen. Das sind die Leute, die tatsächlich ihre Amps zu Hause haben, ihren Sound haben und den mitnehmen wollen und den dann capturen.
Genau, so wie ich es gerade im Studio gesagt habe. Ja.
Dieser Fall, das ist eigentlich nochmal was anderes als die Leute, die hingehen und sagen, ich suche mir Captures aus dem Internet, die schon fertig sind. Ja. Weil die Einstellung erfolgt da ja am Gerät, an dem Originalgerät selber.
Aber wie ist denn das mittlerweile mit dem Capturen? Wie ist denn das beim Tone X, Fabian? Da hast du ja auch extremst viel Erfahrung schon. Ist das easy machbar? Weil ich weiß, beim Camper war das ein sogenanntes Pain in the Ass, dort zu capturen. Ich habe es selber mal versucht. Das ging echt nicht gut aus. Und ich habe auch selber erfahren, okay, es macht sehr viel Sinn, wenn du das in der Studio-Umgebung machst. Also mit einem guten Mikrofon, mit einem guten Raum. Weil es ist ja dann so, dann kommen diese Alien-Geräusche aus der Box raus und dann nimmt der Camper das so auf. Wie ist denn das heutzutage so im Tone X oder so? Ist Capturen einfacher geworden jetzt in den letzten Jahren?
Ja, ein bisschen einfacher schon, aber trotzdem, es steht und fällt halt mit demjenigen, der es macht. Das muss man einfach sagen, weil zum einen braucht man halt die Peripherie, mein Gott, die richtigen Geräte dafür. Man muss sich damit auskennen, man muss sich mit den Leveln auskennen und vor allem das Allerwichtigste, man muss wissen, wie so ein Amp funktioniert. Beziehungsweise ist es ja auch Geschmackssache. Ne? Der eine stellt den Amp gerne so ein, der andere stellt ihn so ein. Da gibt es ja kein, das ist jetzt das Beste oder Schlechteste. Das ist wirklich absolut stilistisch gesehen Geschmackssache. Und es gibt halt gerade bei speziellen Verstärkern, wenn man sich da nicht auskennt, kann man da auch mehr kaputt machen, als man eigentlich gut macht.
Ne? Ja, da hast du vollkommen recht, Fabian, weil das ist ja auch natürlich so, das Capture, was ich hole, ist ja auch ein Capture, was jemand eingestellt hat nach seinem Geschmack. Das heißt, generell, wenn ich jetzt Captures bekomme, dann hast du ja oft so eine Liste an Amp-Settings und dann musst du da erstmal durchgehen, okay, welches Setting gefällt mir jetzt am meisten? Das ist halt dann so ein Prozess, den man bei den ganzen Capture-Sachen erstmal machen muss, ja. Aber es ist schon einfacher geworden, würdest du sagen?
Ja, es geht auf jeden Fall sehr viel schneller. Das ist gerade bei Tone X hat sich da einiges getan. Bei Quad Cortex war es generell schon relativ schnell. Das waren, glaube ich, 3-4 Minuten oder so, die es gedauert hat.
Wow.
Und mittlerweile hat sich da so wahnsinnig viel getan, auch gerade so was es gibt unzählige Vergleiche und diese sogenannten Nulltests und alles wird viel genauer und das ist schon krass, was sich da getan hat. Und am Ende des Tages ist es halt wirklich so, deswegen ist es so ein Ding mit diesem Modeling oder Capturen. Ich glaube, man sollte den Amp immer ganz gut kennen, das hilft. Weil auch beim Modeling hast du ja das Problem, das kennst du ja auch vom Fractal, ne? Stell da zum Beispiel mal einen Boogie ein. Weil wenn du keinen Boogie kennst, dann hast du das Problem, dass die meisten den Bass viel zu hoch drehen. Und beim Boogie ist der meistens bei diesen berühmten Settings entweder komplett aus oder auf 1 oder auf 0. Und dann gibt's hinterher noch diesen Equalizer, der dazukommt, ne, dieser berühmte. Und wenn man das nicht weiß, ist man aufgeschmissen.
Das lernen wir.
Hast du dagegen Captures, ist es zumindest schon mal etwas gröber in die Richtung und du kannst schneller was finden. Ne? Also.
Ja, auf alle Fälle. Aber genau, wie ging das denn dann weiter bei dem Quad Cortex? Das war ja der Punkt, wo wir das kurz unterbrochen haben.
Ja, also ich sag mal so, aktuell würde ich es mir nicht kaufen. Ich habe es mir allerdings vor ein paar Wochen tatsächlich noch mal geholt, weil ich es noch mal wissen wollte. Ich bin dann so jemand, ich guck mir das noch mal in Ruhe an und check noch mal, ob da nicht doch irgendwie, ob ich damals nicht richtig hingehört habe oder ob sich da was entwickelt hat. Und
Erfahrungswerte auch.
Erfahrungswerte, ja. Und habe dann auch noch mal alles getestet und die Captures sind okay, also sind aber leider nicht auf der Höhe, wenn du jetzt vergleichst mit Tonex oder NAM. Und man muss es auch nicht, man muss nicht vergleichen, aber es ist wie bei allen Dingen so, wenn du einmal verglichen hast und die andere Seite kennst, dann hast du natürlich keinen Bock mehr darauf. Das ist einfach so. Ne? Jemand, der das noch nie gemacht hat und da, ich mache das ja gerne auch, bin da jeden Tag dran. Ob es Tonex ist, ob NAM ist, jeden Tag sind irgendwelche Demos oder zumindest jeden zweiten oder dritten Tag. Das heißt, meine Ohren kennen diese Sounds mittlerweile sehr, sehr gut. Und ich bin da absolut extrem picky auch geworden. Das ärgert mich manchmal auch selber, weil es nimmt auch ein bisschen den Fun-Fact. Das merke ich halt auch.
Absolut.
Deswegen versuche ich mich da auch wieder so ein bisschen von weg zu bewegen, gerade was so die aktuelle Situation betrifft. Nicht, was das Capturen angeht und generell, aber generell da so ein bisschen von weg zu gehen, weil die Parameter einfach zu viele sind. Die Auswahl ist mittlerweile so riesig, dass das zum Wahnsinnig werden. Man ist da total paralysiert, ne, so ein bisschen.
Das ist aber auch ein guter Punkt, den du gerade gebracht hast. Je mehr man sich natürlich damit auskennt, desto mehr hörst du Nuancen, die vielleicht jemand, der sich nicht damit auskennt, nicht hört. Das ist ja dasselbe wie beim Spielen an und für sich.
Genau.
Ich höre beim Petrucci sofort raus, wenn der eine falsche Note in seinen Soli spielt. Das hätte ich vor 10 Jahren auch nicht so. Aber ja, das nervt, weil man verliert so ein bisschen Fun dabei dann manchmal. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist es beim Sound auch.
Das ist so.
Gehen wir mal kurz, bevor wir auf den Sound eingehen, weil klar, beim Sound könnte man sagen, die haben alle auf alle Fälle dieselbe Qualität, aber dann dennoch
alle Unterschiede. Alle einen guten Standard, ja.
Einen guten Standard, aber dennoch auch Unterschiede. Und es ist auch nicht mehr so wie, es gibt ja dieses berühmte Meme mit dem Gitarristen, der vor dem Line 6 Port 2 steht und sagt, boah, der beste Sound ever, krass. Und dann irgendwie 10 Jahre später vorm Camper und dasselbe sagt quasi. Da hat sich schon was getan in den letzten 10, 15 Jahren, muss man dazu sagen. Aber gehen wir mal in die Bedienung rein. Das ist nämlich so ein Punkt, als ich da mit meinem Kollegen gesprochen habe, der hat dann gesagt, boah, er hat keinen Bock auf kompliziertes Rumgedrehe oder sonst was. Er will eine geile Oberfläche haben, wo er easy Sounds einstellen kann. Und hat dann auch ein paar Sachen ausgetestet, auch das Quad Cortex. Und beim Quad Cortex hat er mir gar nichts als Feedback zum Thema Sound gegeben. So hat nur gesagt, boah, diese komischen Symbole, die da drin stehen, das hat mich komplett verwirrt.
Okay.
Weil du hast ja so, keine Ahnung, als Delay steht dann da so Wellen. Also du hast ja nicht irgendwo Delay
stehendes
Wort, sondern du hast ja für jede Parameter, für jede Einheit quasi, du hast ja wie bei Ikea so Symbole, dass das quasi jeder lesen kann. Die Bedienbarkeit, so. Das ist, glaube ich, für ganz viele, vor allem aus dem Hobbybereich, ein ganz wichtiger Punkt, dass du halt easy, schnell weißt, was passiert da. Was passiert da und wie kann ich mit dem Gerät umgehen? Und es gibt leider Gottes ein Gerät, was da unten durchfällt. Hoch 1000. Und liegt bei mir da hinten. Das ist das FM9. Es tut mir sehr leid, aber das Fractal ist furchtbar.
Ist auch kein Anfängergerät.
Das ist so ein Ding. Du musst dich damit. Ich erinnere mich noch. Ich habe es aktuell tatsächlich auch wieder hier, weil ich jetzt.
Du musst lernen.
Auch so ein Ding. Ich hatte es schon mal und dann wieder nicht und bla bla bla. Und das ist so ein Ding. Du musst dich darauf einlassen und da vergehen ein paar Wochen, bis du grundlegend verstanden hast, Also wenn du dich wirklich damit auseinandersetzen willst, was da alles passiert. Das, genau. Das ist einfach so.
Das musst du echt üben, das ja. Gerät. Ja. Das mache ich manchmal, bei mir auf meinem Patreon habe ich so eine Tone-Tuesday-Reihe, wo ich ab und mich dienstags hinsetze und versuche Tones nachzubasteln. Mhm. Das habe ich heute mit dem Andy Timmons-Tone gemacht, da bin ich gerade dabei, das fertig zu machen, das Video, weil ich gerade so ein bisschen mich viel mit Andy Timmons beschäftige. Und was ich da halt mache, den Tipp, den habe ich vom Geronimo bekommen, ist, ich frage halt ChatGPT. Mhm. Dann ist aber manchmal das Problem, dass ChatGPT dir nicht die richtigen Bezeichnungen für gewisse Geräte ausdrückt. Sagt dann halt zum Beispiel, ja, du brauchst den Kompressor, und dann gehe ich die Kompressorliste rein beim FM9 und finde den nicht. Dann muss ich nochmal nachhaken von wegen, hey, könnte der vielleicht anders heißen, und sagt ChatGPT, so wie immer ChatGPT, hey Justin, super gute Frage. Natürlich heißt das ganz anders. Ich lag total falsch. dann sagst du doch vorne rein. Mann. Das ist da definitiv eine Hilfe, sag ich mal. Aber auch eben zu den Geräten wie FM9 und so gibt es ja auch, also gerade fürs FM9 gibt es ja ganz viele Kurse. Oh, ja, der Bernd Kills hat da ja einen riesigen Kurs zu gemacht. Nur über das FM9 eine Masterclass. Also das ist ja wieder eigene Spieltechnik, die man da echt lernen muss. Weil das Problem ist beim FM9 für unsere Zuhörer da draußen, die es jetzt nicht direkt kennen, du kannst jeden Pups-Parameter einstellen.
Du kannst Transistoren tauschen. Ja. So schlimm ist
digital.
Das.
Digital, ja, ja.
Du musst digital es, genau. Du Bauteile.
Musst es nicht, aber du kannst es.
Genau, du musst es nicht, aber du kannst es. Und das ist so verwirrend, weil du machst einfach nur irgendwie den Amp auf und hast dann tausende Unterkategorien und tausende Regler. Das ist schon. Also da mit dem Gerät kannst du auf alle Fälle alles. Das kann dir auch deinen Kaffee kochen, das kann dir auch deine Steuererklärung machen. Genau. So. Aber es ist natürlich für Anfänger sehr verwirrend.
Ein super Argument, was für mich immer wieder da ist zum Beispiel diese latenzfreie Umschaltung. Also, da sagt man auch irgendwie was anderes zu. Ich bin irgendwie heute schon durch.
Ja, aber die hast du doch nur im Scenes-Mode,
nee,
oder?
Eben nicht.
Und zu dem Scenes, nicht?
Bei Fractal. Das Geile ist nämlich, das Argument für mich, es gibt ja diesen sogenannten Setlisten-Modus. Und da kannst du sagen, okay, ich möchte vom Preset 1 Szene 4 und dann auf dem zweiten möchte ich Szene 4, Preset 8 oder was weiß ich. Und das schaltet dir latenzfrei um.
Ne? Ey, ich spiele seit einem Jahr dieses Scheißgerät und höre jetzt das erste Mal davon. Ey,
ich hab dir doch den Link geschickt von der Masterclass. Echt? Nicht vom Bernd, sondern
ach so, damals. Ja, ich muss die Sachen nochmal durchgehen, ja. Ja, das stimmt. Ja.
Da kannst du wochenlang. Das ist mega. Das ist ein Argument, wo ich sage, okay, es ist sau viel Geld, gar keine Frage, aber allein das kann so hilfreich sein. Weil gerade wenn man auch so denkt, ein paar Jahre später, es geht ja jetzt nicht immer um die aktuelle Situation, du kannst halt verschiedene Bänke speichern, du hast supergeile Wandler drin, das sind halt auch so Dinge. Das Ding ist halt gebaut wie ein Tank, ne? Also da kannst du im Auto drüber fahren, da passiert nichts.
Ja. Und wenn du guckst die ganze Zeit drauf, oder?
Ja, ich gucke.
Liegt es da bei dir vor dir?
Das macht mich gerade so ein bisschen an.
Ich merke nämlich auch gerade die ganze Zeit auf Fabian. Geh nicht so vom Mikrofon weg, weil sonst musst du später beim Meditieren alles wieder lauter machen, wo du nicht mal kurz hier nach links und rechts drehst.
Ja, stimmt. Naja, aber das ist für mich so das wichtigste Argument. Es ist sau viel Geld und man kann es auch deutlich günstiger bekommen. Und ich bin auch ehrlich, ich bin kein Riesenfan von dem Modeling, auch nicht vom FM9. Überhaupt nicht. Man kann da geile Sachen machen, gar keine Frage, aber es ist nicht meins. Also ich bin damit nicht so warm.
Nee. Also von der Bedienbarkeit aber nochmal, wie gesagt, der Horror, weil man hat kein Touch-Display oder generell kein wirkliches Display groß, was du ja heute irgendwie Standard eigentlich sonst hast. Du brauchst einen Laptop und den Edit, um daran was vernünftig und entspannt, ich sag mal, zu editieren. Dann geht's, dann ist es in Ordnung. Der Editierer ist vollkommen in Ordnung vom FM9. Aber am Gerät selber, das ist
aus der Oberhorror.
Ja, ja. Das ist echt, Knöpfe drehen die ganze Zeit. Und das ist wirklich 2012. So, das ist echt nicht so geil.
Ja? Was ich mich immer gefragt habe bei diesen Geräten, also gerade beim FM9, wenn ich das im Studio nutze, also ich bin ja jetzt so Plugin-Benutzer eher, ne? Also ich spiele das direkt über das Interface ein und habe meine Plugins und in der DAW kann ich alles einstellen. Wie sieht denn das bei dem FM9 aus? Also wie funktioniert das? Kriegt das einen, also gerade wenn ich mit der DAW arbeite, kriegt das ein Rohsignal dann wieder rein aus der DAW und verarbeitet das und schickt das verarbeitet zurück? Oder?
Also kann man vielleicht machen.
Kannst du über SPDIF rein.
Aber USB tut kein Signal übertragen, oder?
Doch.
Genau. Also echt?
Ja, ich glaube, du kannst es auch als Interface nutzen.
Ach, stimmt, ja, ne, klar, natürlich, ja, ja. Man kann es ja als Interface benutzen. Habe ich halt nie gemacht.
Habe ich auch nicht gemacht bis jetzt.
Aber stimmt, ich weiß, dass der Christian Münzner zum Beispiel macht das viel. Mhm. Der benutzt seinen XFX immer als Interface. Klar, du kannst es als Interface benutzen, aber was ich sonst immer mache, also so habe ich es auch heute gemacht, ist, ich schließe das halt mit dem Kabel an. Ich gehe Kabel ins FM9 rein und gehe mit dem Kabel in mein Interface raus.
Okay, also, aber du nimmst dann das verarbeitete Signal aus dem FM9 und nimmst das auf.
Aber das ist ja eine Routing-Frage. Das ist halt eine Routing-Frage.
Ja, aber das ist so ein bisschen das Problem halt eben, finde ich, mit Modellern. Deswegen ich Modeller oder generell so Geräte nur live benutze und dann eben nicht am PC, weil du nicht im Nachhinein die Sounds verändern kannst.
Müsstest du Reamping machen,
genau. Und das ist halt wieder auch ein Arbeitsprozess mehr, wenn das nur bei DAWs halt direkt bei Plugins meinte ich, in der DAW direkt halt eben den Sound verändern
kann. Deswegen meine Frage, ob man dann halt über verschiedene, man kann ja auch aus dem Interface wieder rausgehen, reingehen im Prinzip und vom Interface oder vom Computer aus das Input-Signal in FM9 packen und dann das Output-Signal als dreckig in eine zweite Spur legen, damit man das Originalsignal nicht kaputt macht.
Ja, doch, also das, du DI-Signal und so, das kannst du alles machen, klar. Genau. Das geht auch mit allen. Ich weiß, dass der Camper, das habe ich mich im Camper auch gemacht, weil ich dann nämlich das DI-Signal, was ich neben meinem Profiling-Signal benutzt habe, das habe ich halt dann zum Reampen benutzt. Hm. Aber auch Reampen ist dann halt auch wieder ein Akt mehr quasi.
Ja, so. Absolut. Hm. Okay. Aber du kannst es ja auch mit Röhrenamps benutzen, in der Vier-Kabel-Methode. Und quasi als überdimensioniertes Effektgerät. Ne? Weil die Effekte, das ist das ausschlaggebende Argument für mich auch bei Fractal, ne? Die Effekte. Die Effekte sind meiner Meinung nach mit am höchsten, gerade wenn es um die Modeler geht, wenn du jetzt Quad Cortex hast und sonstige Geschichten. Wenn du einmal die Fractal-Effekte kennst und dann Quad Cortex spielst, also zumindest geht es mir so, da fühlt sich das Quad Cortex leider sehr plastikmäßig an.
Lass uns mal auf die Effekte später reingehen, weil das ist nochmal eine Unterkategorie, auch dann, wenn wir auch über sowas wie Tonex und so sprechen. Mhm. Aber wir bleiben mal bei der Bedienbarkeit, weil das, finde ich, ist der große Pluspunkt eben bei einem Quad Cortex.
Absolut, zum Beispiel.
Mega, ich finde den Touch-Display mega geil. Mhm. Aber auch bei den neuen Sachen, die ein bisschen günstiger sind, wofür sich zum Beispiel mein Kollege dann entschieden hat, ist das Fender Tone Master-Gerät. Mhm. Weil dort du halt wirklich super easy siehst, der Amp, hast ein schönes Bild von dem Amp da. Das und das kannst du machen, das und das kannst du ändern. Das hast du alles schön im Gerät, quasi an einem Touch-Display drin, dass das halt sehr zugänglich und einsteigerfreundlich halt einfach ist von der Bedienbarkeit. Das fand ich bei dem Moor-Gerät, was wir da zum Beispiel auch hatten, was glaube ich 600 oder 700 Euro kostet, auch sehr geil schon, weil du halt auch mit Drag-and-Drop, mit Finger, Touchscreen-Geschichten alles ändern kannst. Kannst du, wie gesagt, beim Quad-Cortex auch. Beim Quad-Cortex hast du halt Piktographie oder so heißt das, wenn du keine Wörter hast, sondern Symbole anstatt den Wörtern.
Piktogramme.
Gar nicht so, oder Piktogramme, ja, genau. Aber Problem ist halt beim Quad Cortex oder generell auch beim Moor oder bei den kleinen Geräten ist halt, Punkt A, habe ich schon oft gehört, dass das Quad Cortex häufiger mal kaputt gehen soll vom Display, wenn du aus Versehen mal ein bisschen zu fest drauf trittst oder so. Also generell Quad Cortex anfällig. Aus meiner Erfahrung heraus ist kein Live-Gerät im Sinne von, du hast es auf der Bühne und du trampelst drauf rum. Dafür ist es nicht solide genug gebaut. Mhm. Quad Cortex ist mehr ein Gerät, das schiebst du in deinen Rack und lässt mit MIDI alles umschalten automatisch, weil die Knöpfe sind halt auch einfach viel zu eng beieinander beim Quad Cortex leider.
Mhm. Oh ja,
das finde ich das
gut, dass du ganz sagst, furchtbar. Das wäre auch noch so ein Argument gewesen, was ich auch immer wieder gemerkt habe beim Umschalten, dass ich mir gedacht habe, ey Mann. Und vor allen Dingen, dann gibt es ja diese geilen Rädchen, ist ein Argument, dass du dann Einstellungen machen kannst. Aber, ach, ich weiß nicht. Also, ich brauche jetzt keine Drehknöpfe, finde ich.
Ich habe ein Argument für Drehknöpfe. Okay, ich finde die gut, weil es gibt eine Sache, die ich tatsächlich in der Default-Position beim FM9 und beim Quad-Cortex vermisse. Mir wurde zwar mal gesagt, man könnte es beim FM9 einstellen, weil beim FM9 kannst du alles einstellen, was du willst. aber was ich im Camper zum Beispiel mochte, war, dass du globale Knöpfe bezüglich Delay-Time und Reverb hast. Dass wenn du gemerkt hast, oh, okay, krass, das Reverb ist gerade ein bisschen viel, dass du easy zum Camper hingehen konntest und das runterdrehen das
kannst
konntest.
Das kannst du aber beim FM9 auch.
Aber da müsstest du erst in den Sound reingehen, das Delay auswählen.
Du kannst sogar global den Effektanteil komplett runternehmen. Wenn du zum Beispiel live merkst, okay, alle Effekte sind für diesen Raum irgendwie viel zu groß, dann kannst du da komplett
die aber gesamte Unit. Aber das musst du erstmal irgendwie vorher einstellen, oder?
Dass nee, das du so musst dann halt ist, in oder? Die, ja, du musst dann übers Display auch wieder in so Untermenüs gehen. Ich glaube, es geht aber relativ schnell.
Und okay, weil beim Camper, beim Camper musst du in kein Menü gehen. Du hast Knöpfe, Reverb, Time und Delay Time und Mix und gehst hin und drehst.
Naja, okay.
Das meine ich mit,
ja, das
dass du halt genau, dass du halt einfach, das könnte man beim Neural DSP oder beim FM9 ja auch einfach machen, dass du halt einfach Knöpfe hast, wo du halt direkt dann doch noch einen EQ, schnell mitten, bessen und sonstiges irgendwie noch schnell einfach dran drehen kannst, ohne um in ein Untermenü zu gehen, dass du halt einfach das während der Live-Situation, wenn du halt echt merkst, oh, die Mitten ballern gerade zu krass im Song, dass du direkt hingehen kannst und zack dran
das drehen. Das sollte kannst. Eigentlich gehen, indem du einfach noch ein MIDI-Gerät reinbaust und die Sachen routest auf das MIDI und dann kannst du das.
Ja, aber dann hast du halt wieder.
Oder die Geräte mehr, haben halt einfach die Geräte haben halt einfach in Zukunft so eine Sache, weißt du? Wie gesagt,
ja, das
warum
schön.
Nicht einfach direkt sowas haben? Ja.
Ja.
Ja. Aber das von der Bedienbarkeit, finde ich, ist da das Quad Cortex, dem FM9, überlegen. Aber wie gesagt, die Knöpfe sind zu eng beieinander und geht zu sehr, wohl von, was ich von Leuten gehört habe, geht relativ schnell kaputt.
Was man noch sagen muss, ist auch die Community, beziehungsweise die ganzen Update-Geschichten, ne? Die laufen beim Quad Cortex, glaube ich, nicht so geil, denn damals war ja das Argument, dass diese sogenannten Plugins relativ schnell integriert werden.
Ja, das kommt mehr und mehr. Ja,
ja, mehr und mehr ist gut. Wurde denen versprochen und seit 5 Jahren passiert das so ganz wenig, immer Updates, möglichst wenig. Und da ist zum Beispiel das bei Fractal ziemlich geil. Da gibt's ja fast wöchentlich oder monatlich immer wieder Updates und da wird immer wieder geschraubt, ne, und immer wieder den Leuten auch was Cooles geboten auch. Ne?
Das stimmt, aber ich finde, das ist beim Quad Cortex dann auch irgendwie ganz coole Geschichte, weil ich bin ja auch generell Neural DSP User, was die Plugins angeht, dass ich da auch dann manche Plugins, also die Plugins, die ich benutze, das ist das Petrucci-Plugin, das ist das Plini-Plugin und das Gojira-Plugin. Ja. Und die drei hast du auch als X-Version und wenn da ein X dran steht, dann heißt das, dass du es auch auf dem.
Aber das meine ich, das dauert Jahrhunderte, bis das endlich mal da ist. Ne? Und es wurde
ja, halt, also genau, es hat lang gedauert. Ich glaube, das erste war wirklich das Petrucci-Ding.
Nee,
und dann
Petrucci
kam so
noch nicht.
Doch,
das Petrucci nein, das kannst du noch nicht auf dem. Das kannst du noch nicht
das
auf dem
Plini Quartier kannst spielen. Du auf jeden Fall.
Plini,
Gojira kannst
Gojira.
Du benutzen und auch
echt,
das
Petrucci noch nicht.
Ach, Asato, dieser böse, dieses böse Ding mit dem bösen Verstärker für Gojira. Richtig harte Musik.
Ach nee, so, nee. Du meinst ja shit.
Ach, dieser heiße Marshall.
Ja, ja, ja. Fortin.
Fortnite. Nicht Fortnite.
Ja, Fortnite ist auch nicht schlecht. Kannst du Fortnite drauf zocken.
Genau. Auf der anderen Seite, das Micha-Minzu-Plugin, was jetzt rauskommt zum Beispiel, kam direkt als X-Plugin auch raus.
Ja, als X-Plugin, aber es ist noch nicht kompatibel. Das meine ich ja, es dauert ewig.
Aber ich dachte, wenn da X dran steht, heißt es, dass du es auch.
Es wird kommen, aber noch nicht. Nein, du kannst es noch nicht auf dem Gerät nutzen. Nein. Das dauert halt Ewigkeiten.
Ach, stimmt, ich sehe es gerade. Ich bin gerade auf der Website, oh, das ist ja furchtbar. Ich bin gerade auf der Website, stimmt, von Neural DSP, du hast vollkommen recht, Fabian. Hier steht nämlich zum Beispiel Arc Type Petrucci X und dann PCOM, also genau, coming soon, das ist available, also dass es möglich ist, es auch auf dem Quad Cortex zu spielen. Das Cory Wong ist compatible, das Nolly, das Plini. Parallax, Plini, Gojira, du hast vollkommen recht, aber ja, hier bei dem anderen steht coming soon. Das Petrucci ist mittlerweile auch 3 Jahre alt
oder natürlich. So. Genau.
Ich hätte da nochmal eine Frage zum Quad Cortex. Jetzt, Justin, wenn du diese, du benutzt ja auch die Plugins, also ich kenne ja jetzt nur die Plugins davon. Und da muss ich sagen, diese zum Beispiel das Plini Plugin hat ja schon grundlegend super Presets drin, die super klingen, also mit, wo man nicht als Benutzer gar nicht so viel einstellen muss, sondern einfach loslegen kann. Ist das denn bei den Presets vom Quad Cortex ähnlich?
Jein, da fand ich ein Argument, was der Geronimo mal gebracht hatte, ziemlich gut. Und zwar, dass die Preset-Sounds in einem Digitalgerät ja erstmal dafür da sind, zu zeigen, was man alles mit dem Gerät machen kann. Und ich finde die Herangehensweise, also da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht, sondern die Herangehensweise, okay, ich gehe mal die Sounds durch und guck mal, in welche Richtung mir was gefällt und fang dann an, das als Grundlage zu nehmen und damit zu basteln. Das finde ich, das ist eine sehr, sehr interessante Herangehensweise. Einfach mal so zu gucken, was kann das Gerät alles? Das ist, was kann das Gerät alles? Das einfach die Presets, die so ein bisschen das Tutorial quasi sind und dir zeigen, was man mit dem Gerät machen kann, wenn man
ja, damit du erstmal auch so ein Gefühl kriegst für die Effekte, die drin sind und so, ne? Weil bei den Plugins ist es einfach so, die versuchen natürlich irgendwie die Sounds aus den Alben abzubilden so ein bisschen. Und die sind ja recht fertig, ne? Also da gehst du dran und kannst auch, die lassen sich super spielen, muss ich sagen. Also vom Feeling her finde ich das schon ziemlich geil.
Wobei ich noch geiler finde bei den Plugins, um kurz auf die Neural Plugins zu gehen, du hast die Sounds, ja, zum Beispiel beim Petrucci-Plugin gibt es dann einen Sound, der soll den Song darstellen oder den Song oder von dem Album. Aber am besten finde ich eigentlich die Sounds, die Artists, also die externen Artists herstellen. Dass da zum Beispiel beim Plini-Plugin oder beim Tim Henson-Plugin sind super geile Sounds zum Beispiel von Manuel drin, von Manuel Gardner-Fernandez und so.
Und von Rabea auch, habe ich
von Rabea und auch von ganz vielen Gitarristen, die haben da ihre eigenen Sounds quasi gebastelt und die dort veröffentlichen. Das sind echt, die gefallen mir sogar oft noch mehr, noch besser als die jetzt von Plini oder so sonstiges, weil die halt auch dann wirklich explizit für einen bestimmten Song sind oder so und die kannst du halt nicht so für als Allrounder benutzen quasi. Ja. Aber wie gesagt, das ist die Plugin-Welt.
Ja, wir deswegen hatte ich gefragt, wie sieht das aus bei dem Quad Cortex? Wenn ich das jetzt anspiele, habe ich da das gleiche Gefühl, dass es sich schon geil klingt oder
was geil ist, wenn du das Quad Cortex anmachst, das muss man wirklich sagen, das allererste das allererste Preset ist, glaube ich, dieser Brit 2203, dieser Marshall. Ja. Er ist saugeil, das muss man wirklich sagen. Es macht echt Spaß, damit zu spielen auch, ne?
Ja, also Soundtechnik können wir gleich mal reingehen, aber da fand ich auch das Neural auch immer sehr stark für bestimmte Dinge.
Ja.
Gehen wir mal ein bisschen vielleicht eine günstigere Preiskategorie. Ich meine, da kennen wir uns dann wahrscheinlich nicht so gut aus, aber von der Bedienbarkeit, ich habe schon gesagt, wird wohl das Tone Master vom Fender sehr gelobt. Da habe ich aber ein paar Kritiken soundmäßig drüber gehört. Kann ich aber nicht viel zu sagen. Ich weiß, dass zum Beispiel der andere Gitarrist in Dawn of Victory, der hat das längere Zeit benutzt. Das war okay vom Sound. Aber in Dawn of Victory haben wir auch keine schweren Sounds. Mhm. Wir haben Rhythmus-Sound und Lead-Sound, das war's. Ja. So. Die Knöpfe und auch von der Haptik her schien das auch ganz cool zu sein. Halt ein bisschen, die Knöpfe sind ein bisschen, ich sag mal, vom Form und Design her ein bisschen oldschooliger. Ist jetzt nicht das modernste Ding, weil es ist halt auch natürlich an Fender und die Fender-Optik angelegt. Aber wie ist das mit dem Helix auch? Wie war denn das so von der Bedienbarkeit? Also Fabian, da hast du ja die Erfahrung.
Ich fand das immer relativ gut und solide. Ne? Also
auch Touchscreen?
Nee, kein Touchscreen. Aber
dafür ist es zu alt, ne?
Ja, dafür ist es zu alt. Mega intuitiv und gerade die UI am Rechner, wenn du es machst, da gibt es nichts Besseres. Ne? Also die haben das seit Jahren richtig gemacht und die geben sich da sehr viel Mühe. Also vom Handling her wirklich finde ich es mit am einfachsten. Nicht am Gerät, sondern jetzt an der
Software,
UI, an der Software halt.
Also da würdest du auch sagen, das macht Sinn, dort an den Editor anzuschließen und an Laptop oder an PC anzuschließen.
Ich glaube, muss man nicht unbedingt, aber ich mache das immer. Ich bin immer ein Freund vom Rechner.
Also ich glaube, der Editor von Line 6 ist da auch mit der Beste von dem, was
der Vorreiter auch von den ganzen anderen. Du merkst ja auch, dass so Leute wie Quad Cortex, das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Ich finde den Editor sehr geil. Auch am Gerät ist das super intuitiv. Also da muss man auch kein
Manual. Vom Quad Cortex,
ja, ja. Mhm. Bedienbarkeit ist mega. Also du kommst sofort klar damit. Du brauchst kein Manual, gar nichts. Mhm. Während indessen ganz kurz beim FM9, wenn du gar keine Ahnung hast, und du willst mit einem neuen Preset starten, da kommt erstmal gar nichts raus. Das heißt, du musst erstmal gucken, Input, Output, musst du selber noch routen.
Musst du erstmal alles routen, ne?
Ja, genau.
Das ist krass. Ja. Aber da brauchst du ja wirklich schon Skills oder
eine Vorstellung,
wie das geht, ne?
Also
Effektkette ist und so, ja.
Ich glaube, jeder, das können wir da mal echt sagen, jeder, der das FM9 haben möchte oder generell was von Fractal Audio, holt euch gleichzeitig noch irgendeinen Online-Kurs mit dazu.
Unbedingt.
Ich glaube, das macht da
sehr viel Sinn. Super, super viele freie Sachen, echt gute auch von guten Jungs.
Ja, ich sag mal, G66, der Vertrieb von Fractal, die haben ja auch ein sehr gutes Social-Media- Output, ein Social-Media-Sans macht ja auch mittlerweile alles der Erik, der ja beim Bernd auch angestellt ist. Das sind super Videos, die da auch machen.
Ja.
So. Oder wir kennen ja auch einige, die dafür was machen, wie Bernd oder auch der große Frank Steffen Müller und so. Also das sind ja auch einige mit dabei, die da echt viel Input auch geben.
Das stimmt.
Aber kommen wir mal zur Bedienbarkeit zu einem Gerät, worüber wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Weil ich es ihr beide aber ganz gut kennt. Ich kenne es nur als Plugin-Form, finde es aber ganz cool auch als Plugin des Tone X. Wie sind das so von der Bedienbarkeit? Oder würdet ihr beim Tone X auch sagen, macht schon Sinn, wenn man das an einem Editor macht?
Robin.
Robin, mach du mal.
Red
mal.
Was soll ich was sagen? Ja, ich finde die Bedienbarkeit des Pedals nicht so geil. Es ist also nur für so rudimentäre Sachen eigentlich ausgelegt. Und ja, die Software finde ich in Ordnung, muss man so sagen. Wobei man ein bisschen Vorstellungskraft braucht, weil das ToneX an sich ja eher ein Amp Capturer ist als Hauptgerät und diese, ich sag mal, Hall und so, das kam ja erst später mit dazu. Ich finde es, wenn man es nutzt, ist es für mich eigentlich eher ein Gerät, was wirklich nur für als Amp-Ersatz in Anführungsstrichen da ist. Ein
Recorder, genau.
Ne? Und da muss man natürlich auch eine gewisse Vorstellung von seiner Effektkette haben, wie andere Geräte, die man dann heute mit dran packt, also irgendwelche Treter oder sowas, wie die dann damit reagieren. Und da ist es halt schon ein bisschen schwieriger, ne? Also man braucht schon einen Rechner, der dann läuft und muss dann halt so ein bisschen, jetzt ist es schon besser, weil es eine eigene Software für diesen Austausch gibt, aber das war anfangs halt schon ein bisschen schwieriger, fand ich, diese Presets da rein zu nuckeln. Ne?
Und es war auch, also für jemanden, der, also generell die UI ist eine Katastrophe, wenn du mal das mit anderen Sachen vergleichst, grausam, ne? Also wirklich, also mittlerweile, man kennt das, ich kenne das Ding in- und auswendig, mir macht das nichts aus, aber ich kann sehr gut verstehen, wenn andere sagen, boah, das ist ja eine Katastrophe von der Bedienung her, ne? Es wird besser, aber es ist immer noch nicht geil.
Es,
ne?
Es gibt tatsächlich auch Menschen, die zum Beispiel der hier, mein Marco, Gitarrenlehrer, der hat auch das ToneX und der benutzt das am Pedal, die Einstellungen. Also okay. Der lädt höchstens mal was hoch und macht alles andere am Pedal. Ach, also Soundeinstellung, alles.
Ja.
Und da habe ich ihn auch gefragt, so, sag mal, warum machst du das? Nimm doch einfach einen Rechner, ist doch viel einfacher.
Mittlerweile geht
ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Ne?
Ja.
Aber er nutzt das auch nicht hauptsächlich. Ne? Das ist halt so, steht bei ihm halt mit rum.
Ich glaube, das ist aber auch so ein Modeler, so ein Amp-Capture-Problem, sag ich mal. Wie du es schon gesagt hast, Robin, das hast du sehr richtig gesagt, das sollte man auch mehr als wie ein Amp-Ersatz sehen. Die haben halt keinen Fokus auf Effekte. Das war früher beim Camper auch so. Beim Camper kam ja auch dann im Laufe der Zeit die Effekte mehr und mehr dazu und die wurden auch immer besser. Aber beim Camper war die Bedienbarkeit auch ein absoluter Oberhorror. Ja. Das hat da ewig gedauert, bis es mal einen Editor gab. Das heißt, du musstest jahrelang alles am Gerät machen und dann war wirklich so, du willst deinem Preset einen Namen geben, dann musst du dich da durch die Buchstaben durchscrollen Rädchen. Ja. Und das hat ewig gedauert. Das ist wie früher bei einer alten Nintendo-Konsole gewesen, wo du irgendwie die ganze Zeit durchdrücken musstest. Also Camper war da auch sehr hinterher. Aber wie gesagt, beim ToneX, ich kann es so ein bisschen verstehen, weil die halt sagen, Effekte ist halt nicht deren Fokuspoint, ne?
Das
es ist halt ein Amp mehr, weil du hast ja an Effekte dort eigentlich nur Delay, Reverb und Noise Gate, ne? Du hast keinen Tube Screamer, den du davor schalten kannst, der digital berechnet wird. Also kannst du capturen, aber kannst du jetzt nicht extern irgendwie so wie beim Quad Cortex oder so hingehen und sagen, zieh mir da jetzt das davor oder das davor, ne? Ja.
Es hat auch ein Tremolo noch drin und so Kram. Tremolo, aber
seit wann das denn? Aber nur, also wenn jetzt bei meinem, ich habe glaube ich meine Software noch nie geupdatet. Oh, ich glaube, ich habe noch die alte und da ist halt nur Reverb und Delay drin. Okay, dann muss ich das gar nicht.
Was die Effekte angeht, finde ich, wenn man wirklich ins Detail gehen will und wir hatten ja auch schon Folgen hier, wo über Effekte gesprochen wird und wenn man da mal wirklich in Details reingeht und bestimmte Frequenzen noch verschieben will und sowas, das kriegt man damit nicht hin. Also rudimentäre Effekte, genau. Was cool ist, also für einen normalen Einsatz ganz cool ist, aber wenn man in Details geht, finde ich es nicht brauchbar. Aber ein ganz großer Vorteil vom ToneX ist, dass es ein Plugin gibt. Ich habe ein Plugin, kann meine Sounds machen, kann es am Rechner nutzen und kann diesen Sound im Prinzip aufs Pedal bringen. Ich finde, es klingt ein bisschen anders als das, was aus dem Plugin kommt. Liegt auch daran, ein Rechner hat eine deutlich bessere Rechenleistung als so ein Pedal. Und ich glaube, auch von der Bit-Tiefe ist der Rechner, also das Plugin, besser. Das heißt, das Plugin klingt insgesamt besser als das Pedal selber. Aber so zum Benutzen, ich denke mal, so proberaummäßig und so ist, und für den Preis, also ich weiß nicht, 360 Euro mittlerweile kriegt man es, glaube ich.
Ist Tonex, das Pedal.
Ja, ja. Das ist unschlagbar, was man da kriegt. Ne?
Ja, also, auch von der Qualität der Captures. Ne? Ja. Ich sag mal, es steht mit Neural Amp Modeler, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Müssen wir ja vielleicht nicht unbedingt drüber reden. Nee,
nicht unbedingt.
Aber da, ja, aber da gibt es zum Beispiel, wenn du da das Pedal nimmst von Dimehead, das ist momentan das Beste, was du kriegen kannst für Capture-Geschichten. Ja. Und da merkst du halt, auch das Pedal ist dann noch mal eine Ecke runder. Ja. Auch wenn es von der Bedienbarkeit Nintendo Game Boy ist, katastrophal. Aber also vom Sound ist das fantastisch.
Aber liegt es daran, weil einfach in dem Gerät an der Rechenleistung am meisten drinsteckt? Weil das ist so ein bisschen das, was ich bis dato gehört habe, ist, dass im Quad Cortex halt zum Beispiel quasi so ein das ist so quasi der High-End-Gaming-PC, der, ich sag mal, der Modeler von dem, was drinsteckt an Leistung. Mhm. Oder woran liegt das bei dem Diamond-Ding? Was würdet ihr sagen?
Also das Dimehead selber nutzt ja wirklich die Originalsourcen, soweit ich das verstanden habe, von dem NEM-Modeller. Man kann den
Source-Code... Was ist jetzt nochmal der NEM-Modeller? Das ist Neural ein Plugin,
Modeller.
Ne?
Neural Amp-Modeller, das ist ein Plugin.
Das ist kein Gerät, sondern das ist einfach
Ein Plugin. Open-Source-Plugin, und es gibt aber auch Open-Source-Software für Endgeräte, die man nutzen kann. So. Und das macht halt das Dimehead. Es ist allerdings, also ich glaube, das Dimehead hat so eine andere Daseinsberechtigung, weil man zieht da ja so recht manuell diese IRs und Captures drauf. Und ich glaube, das macht man einmal, wenn man mit seinem Sound zufrieden ist. Das, und dann fasst man das nie wieder an.
Ganz ehrlich, das ist, ist absolut freaky. Das geht in die Richtung Fractal, nur sehr viel einfacher, sehr viel rudimentärer. Ja. Aber vom Sound her kommt da ehrlich gesagt digital nichts anderes dran. Das ist einfach Fakt.
Das ist verrückt, ja.
Ja.
Generell habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass bei den Modeler, weil ich habe in den letzten Tagen zum Beispiel viel, zumindest von den Plugins her, Neural DSP und Tonex verglichen, weil ich habe das Tonex-Plugin ja auch, dass das.
Hast du denn geupdatet?
Nee,
ja, dann kannst du es nicht vergleichen, weil da hat sich einiges getan.
Ist das noch besser? Es hat sich okay, dann muss ich.
Weil, er hat die Folge nicht gehört, Fabian.
Ich habe so ein bisschen reingehört. Ja. Da war ich auf Tour, es tut mir leid. Nee, ich muss dazu sagen, für gerade so ein bisschen dynamischeres Spiel, also jetzt gerade, wo ich zum Beispiel aktuell ein bisschen Eddie Timmons spiele oder so ein paar bluesige Sachen, dafür finde ich die Modeler richtig geil, weil die Capture, also Tonex, richtig geil, weil das halt sehr luftig ist. Ich finde, das ist so von dem Spielgefühl nochmal deutlich dynamischer. Man muss halt sich auch ein bisschen durchklicken, bis man tatsächlich einen Amp gefunden hat, der einem für die Situation gefällt. Wie gesagt, da muss man halt, also ich klicke mich dann da durch die Liste durch. Ich mache das weniger, dass ich ein Amp nehme und den dann halt eben verändere, sondern Fabian hat mir ja mal 100.000 Amps geschickt, weil Fabian, falls ihr es nicht wisst, der macht sehr viele Captures, lohnt sich auf alle Fälle mal auszuchecken auf seiner Website. Und dann klicke ich mich halt durch die einzelnen Captures durch und gucke mir, welches gefällt mir jetzt am meisten. Ich glaube, das macht auch für so einen Gebrauch am meisten Sinn, als dass ich einen Capture nehme, der mir nicht wirklich gefällt und versuche, den dann zu verändern.
Nee, das macht keinen
oder?
Sinn.
Das macht keinen Sinn. Ich kann es vergessen.
Ja. Ah ja, das ist sehr schwierig, glaube ich. Aber währenddessen vielleicht ist da auch eben klanglich nicht der beste Vergleich, aber die Neural DSP Plugins, die sind zwar weniger dynamisch, aber halt für Metal und für modernen Kram finde ich deutlich besser, weil da hast du halt wirklich echt direkt sau viel Eier und sau viel Wumms.
So. Das meinte ich aber, das sind ja wirklich fertige, komplette Sounds. Ne? Also im Gegensatz beim Tonex gibt es zwar auch so Presets, die zusammengesetzt sind und so, aber das nutzt eigentlich kaum einer. Man holt sich erstmal einen Amp rein, man stellt sich dann ein bisschen Hall rein und macht noch irgendeinen Kram damit und dann ist das quasi fertig. Und bei Neural DSP, also bei den Plugins, finde ich, und das finde ich echt ein Vorteil, es ist für Benutzer, die einfach erstmal reinhören wollen und das benutzen wollen, deutlich einfacher. Sie müssen sich nicht mit dem Sound groß auseinandersetzen.
Ja. Und auch erstmal günstiger, in Anführungsstrichen, oder?
Ja, das auch.
Ja. Also ich glaube, da kann man zumindest zu den Geräten oder zu den Unterschied Capture oder Modeler sagen, okay, ich glaube, der Modeler, weil ist auch oft immer eine All-in-One-Lösung, da hast du die Effekte drin, die Bedienbarkeit ist oft ein bisschen einfacher. Das ist halt mehr für Leute, die, ich glaube, einfach ein All-in-One-Gerät haben wollen. Was dann aber vom Klanggefühl und vom Soundgefühl eventuell für den einen oder anderen, ich sag mal Anführungsstrichen, schwierig sein kann. Wie gesagt, den Fabian-Test haben sie nicht bestanden.
Aber ich bin auch so kompliziert, was sowas angeht. Eigentlich, ich muss es nicht sein. Ich kann auch mich einfach mit so einem billigen Transistor-Amp irgendwo hinstellen und spielen. Das macht mir genauso viel Spaß. Aber wenn ich die Chance habe zu vergleichen, dann ist bei mir so, es muss das absolut Beste sein. Ansonsten bin ich nicht zufrieden. Das ist einfach so. Du kennst das in anderen Bereichen.
Ja, das stimmt. Und der Capture ist wahrscheinlich echt mal da, wenn ihr, ich glaube, ich wirklich einen organischen, authentischen Sound haben wollt, wo aber dann die Bedienbarkeit ein bisschen schwieriger ist. Aber ich könnte mir vorstellen, Capture könnte auch was für Leute sein, die gerne zum Beispiel auch noch weit nach wie vor echte Effekte benutzen wollen. Also die ihr Effekt-Pedal haben mit ihren Effekten drauf. So machst du es ja, Fabian. Ne? Du hast dein großes Effekt-Pedalboard, du hast da den Capture drauf. Hast du jetzt gerade den NAMM-Player oder den Tone-X drauf?
Ich wechsle immer so ein bisschen. Aktuell hatte ich den NAMM-Player jetzt drauf und habe dann halt von Tractal den VP4 benutzt für die ganzen Effekte über so eine MIDI-Leiste und habe dann halt hin und her geschaltet. Und mir das so
ich habe sowas auch. Aber
genau, sehr gut, genau, perfekt. Reicht vollkommen aus.
Robin, was hast du da drauf? Sag mal ganz kurz, Robin hat uns kurz.
Habe ich ein Mojo Mojo drauf, als Input,
Overdrive
davor. Der pusht halt so ein bisschen, aber verändert den Sound nicht so stark, finde ich. Dann kommt das Tone X, ein Flashback, einen einfachen. Und den braucht man leider. Am Ende habe ich noch so ein
Das neues Geld?
Den Spark, Booster dran. Den braucht man, um das leise Signal vom Tone X, was da leider rauskommt, etwas anzuheben.
Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Die Plugins, das ist verglichen zum 0 DSP deutlich leiser. Ne? Woran liegt das denn?
Nee, aufpassen. Wir reden jetzt von einem Gerät.
Ja, genau, aber auch bei den Plugins finde ich das auch schon leise.
Ja, oder ist das beim Gerät auch so, dass ein Update und stell nochmal ein. Nee, wirklich, das Update hat einiges. Und dann achte drauf, dass du die V2 Amps benutzt. Und gerade Highgain, da hat sich einiges getan.
Ja, die klingen jetzt wirklich,
wirklich krass. Ja, ja.
Viel besser. Deutlich besser. Es macht richtig Spaß. Also, man kann endlich auch 8-String damit spielen, ohne dass man Ohrenkrebs bekommt.
Ja. Definitiv.
Also ist so. Also wirklich so Downtunings klingen deutlich besser, wenn man jetzt einen High-Gain-Sound auf dem Tone X hat. Meiner Meinung nach. Also zumindest die Dinger, die ich so ausgecheckt hatte, da merkt man es.
Ich schick super dir mal was. Stark. Kannst du mal ein bisschen ausprobieren.
Okay, dann update ich das mal und teste ich das auch nochmal aus. Mach das
unbedingt. Ja. Wobei, ich muss ja sagen, wenn ich spiele, meine Blues-Sachen mache ich meist mit dem Tone X, muss ich sagen, weil das ein bisschen dynamischer ist. Und wenn ich also meinen Metal-Kram übe, dann bin ich eher bei diesen Plugins.
Aber es ist doch geil.
Es ist genauso, wie ich es vorhin auch gesagt hatte. Genau. Ja.
Also ich glaube eigentlich, wenn man halt so verschiedene Musikstile spielt und mit verschiedenen Bands spielt, da macht man halt Metal und ich sag mal Blues oder sowas, dann kann es durchaus Sinn sein, dass man einfach mehrere Geräte zu Hause hat für den jeweiligen Zweck, wenn man sich's leisten kann. Ne?
Dazu muss ich noch was sagen, das Geile ist, der Zuhörer merkt da sowieso nichts von. Es geht am Ende des Tages geht's nur um eine Sache. Was empfindest du dabei? Alles andere ist scheißegal. Das habe ich daraus gelernt.
Also ich muss sagen, das ist natürlich dann traurig zu sagen, ja, okay, man braucht wieder mehrere Geräte, weil wir wollen ja ein Gerät. Wir wollen ja ein Gerät, wo alles drin ist. Ich muss aber dazu sagen, wenn es um Dynamik geht, das ist jetzt aber auch eine subjektive Meinung, wenn es um Dynamik geht und um Luftigkeit und um Sound Control beim Spielen, finde ich, ist das FM9 schon ganz gut auch. Also ich mag das FM9 auch durchaus von der Spieldynamik und von den Modelers, die drin sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich entscheiden müsste, glaube ich, für ein Gerät, was alles abdecken sollte, ich glaube, dann würde das FM9 gewinnen. Auch wenn ich sagen muss, also ich bin ein Freund unterbreche mich ruhig.
Aber ich bin ja jetzt noch nicht so lange drin in diesem FM9 Modeling Game. Aber ich finde, die Sounds sind alle so totkomprimiert. Wenn du das vergleichst mit echten Amps, also die klingen einfach zu perfekt. Da fehlt mir manchmal so ein bisschen so der
Dreck.
Den Sound. Der Sound ist sofort da. Es ist wesentlich, muss man auch sagen, es ist leichter damit zu spielen. Es ist angenehmer.
Ja, also das auf alle Fälle jetzt gerade, wo ich vor allem letztens ja beim Thomas ja auch war und dort mal einen echten, N50er Marshall gespielt habe und so
im Livestream.
Ja, aber auf deiner Seite, also ich habe richtig gemerkt, du musst halt hart reinschlagen, um da einen Sound erst rauszubekommen. Den Livestream gibt's noch, lohnt sich mal anzugucken. Da sieht man echt direkt, wie ich.
Wieso also letztes Jahr? Thomas, das war doch erst vor ein paar Wochen.
Nee, letztens.
Ach so, ich habe verstanden, letztes Jahr, ich wollte also, gerade sagen.
Nee. Ich habe auch Thomas Stratt gespielt, was auch nochmal ganz anders war. Aber ich habe erstmal sehr sanft gespielt. Dann hat der Thomas die genommen, hat voll reingebrettert und habe gemerkt, okay, ich muss auch reinbrettern. Du brauchst Attitude und Eier für so ein Ding. Aber
Einstellungssache.
Du brauchst echt Eier, um dort einen Sound rauszubekommen aus dem Ding, auf alle Fälle. Ja. Du musst reinschlagen. Aber würde ich das zum Beispiel jemandem empfehlen, der gerade mit dem Gitarrespielen anfängt, Gottes Willen bloß nie, nein. Weil das ist unter anderem der Grund, warum der, das hat Thomas mir auch gesagt, warum der Thomas so eine sehr verkrampfte rechte Handhaltung hat oder rechte Handtechnik hat, weil er halt damals so reinschlagen musste, um so einen Sound rauszubekommen. Ja. Also da sind Generationen an Gitarristen, haben da echt kämpfen müssen und in diesem Kampf haben sie halt echt, glaube ich, sich sehr unergonomische Techniken halt, sag ich mal, antrainiert. Deswegen für einen Anfänger würde ich da auf alle Fälle was empfehlen, wo man halt eben nicht kämpfen muss.
Ich empfehle dem Anfänger einfach, den Input-Gain etwas höher zu stellen. Das macht vieles einfacher beim Anschlag, wenn man nicht doll reingeht.
Ja, aber wir reden da von einem Marshall von End-50er, ja, da ist nichts, glaube ich, mit Input-Gain.
Doch, Robin. Haben die doch einen Input, haben die doch mit Sicherheit.
Die Marshalls aus den End-50ern?
Haben die nur eine Endstufe?
Die haben wirklich nur den Volume, also ich glaube, wenn ich mich erinnere, hast du dort wirklich nur Volume halt
krass. Durch die Lautstärke hast du die Verzerrung dann. Je lauter,
das hat schon was, ne?
Ja, für Blues das ist schon das geil. Und das war auch laut und fett, aber es war schon schwierig. So ein High Gain hast du damit nicht rausbekommen, definitiv nicht.
Will it chuck? No. Oh, no.
Da brauchst du auf jeden Fall andere Pedale noch davor. Aber dann wird es schwierig.
Metal Zone.
Ich wollte gerade meinen, das ist auch so ein Sakrileg. Du hast so einen N50er Marshall dort und tust dann Metal Zone davor.
Das wäre mein Humor.
So ein Tube Screamer mit irgendwelchen Transistoren da drin für 50
Euro.
Aber ein
Tube Screamer, der wurde ja dann noch gemacht. Aber ich glaube tatsächlich, wenn Leute wirklich einfach nur was zum Spielen haben wollen, so aus meiner Warte heraus, würde ich ihn wahrscheinlich jetzt so aus dem FF vielleicht echt das Helix mal vorschlagen. Ich glaube, das Helix ist so das Anfängerfreundlichste, Justin. So, Gott verdammt. Das Anfängerfreundlichste, oder?
Ja. Also gerade auch, was die Hardware angeht, würde ich auch sagen. Ja.
Ich finde, einfach einen Verstärker nehmen und dran umdrehen ist.
Ja, aber ist, Robin,
wir reden ja jetzt von den Geräten. Ne?
Verstärker.
Schade.
Und Verstärker haben auch wieder Schwierigkeiten. Da hast du auch nur einen Verstärker und du hast das Gewicht und das ist auch sehr
viel Kontrast. Kommt drauf an, was für einen Verstärker du hast. Ne? Denk an den
nur Spaß, nur Spaß.
Ja, ja. Oder halt, wie gesagt, aber da ist halt von der Bedienbarkeit, haben wir ja schon gehört, ist auch jetzt nicht so geil. Wie gesagt, vielleicht echt mal dieses Fender ausprobieren. Aber man muss dazu
sagen, Valeton oder sowas, wenn es günstig sein soll.
Dieses ja, das ist ja noch Headcrusher, gibt es auch.
Hey, was auch geil ist, habe ich ja auch, ist dieses Ampero Stage.
Ampero Stage, genau.
Super gut. Also ganz ehrlich, die Captures klingen da 100-mal besser als beim
Quad. Sind das diese weißen Geräte?
Ja.
Ja, okay, dann kenne ich das, weil dann hat das auch unser anderer Gitarrist in Dawn of Victory hat sich das letztens auch geholt für die Tour. Ganz cool. Ja. Ne? Ganz cool.
Das kann hat aber eine beschissene Rechenleistung. Also wenn du Captures machst, die sind geil, aber du kannst halt nicht mehr viele Effekte dazu tun. Das heißt, das ist auch so ein bisschen zwiegespalten. Okay. Aber reiner Sound fand ich deutlich besser auch von den Effekten als das Quad Cortex. Sorry, muss ich.
Aber das ist auch wieder ein Capture, ne? Also da muss sich beides. Dann der.
Auch Models.
Das ist
der macht auch
Models.
Auch Modeling. Okay. Und ich glaube, das muss ich jetzt nicht unbedingt verstecken hinter.
Und der kann auch NAM-Captures konvertieren, glaube ich, ne?
Ja, aber das können
ist,
ja
glaube ich, nicht so geil, ne?
Ja. Ganz ehrlich,
Fabian ist nicht so begeistert.
Ganz ehrlich, es klingt, glaube ich, immer noch besser als das ein oder andere Modeling, muss ich dazu sagen.
Ja.
Also genau, Captures ist mehr für den Sound, Modeling ist mehr, glaube ich, für die Einfachheit und das Rumtweaken. Und was ich ganz interessant finde,
aber ich will da jetzt nicht irgendwie doof rüberkommen oder so. Das hat auch sehr viel damit Erfahrung zu tun. Es gibt auch Leute, die können da mit Sicherheit super geile Sachen machen. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich glaube, Modeling ist noch nicht so weit. Vielleicht kommt es irgendwann mal, dass es so geil klingen kann wie, das ist meine Meinung, als wie Captures, aber
Muss man aber mal mit so Leuten sprechen. Ich meine, Martin hat ewig das FM9 und so ein F-Fractal gespielt.
Natürlich.
Guthrie Govan spielt es, glaube ich, auch und so.
Du, deswegen sage ich ja, mit solchen Leuten sprechen. Das ist ja ist eine Meinung, meine Meinung. Die muss niemanden, muss niemanden mögen.
Ja, ja. Das ist, ey, wir sind ja ein Podcast mit kontroversen Meinungen, also alles gut, alles gut. Nee, was ich aber zum Beispiel super bedienerfreundlich finde, ist das, und hatten wir kurz, bevor wir diese Folge angefangen haben, schon drüber gesprochen, das, was mit dem Line 6 Stadium jetzt kommt. Ja. Weil im Stadium hast du halt neben auf dem Bedienfeld die Amps und die ganzen Parameter, hast du halt auch Einblendungen, was da genau passiert. Also was genau, welche Parameter was verändert. Das heißt, wenn du am Sack drehst, kommt dann halt so ein Feld, wo dann sagt, hey, wenn du das und das machst, passiert das und das und dies und das. Und das finde ich ist super, also das könnte das FM9 echt mal gebrauchen. Dass du, das wäre doch geil beim FM9, beim Editierer, beim Editierprogramm, wenn du mit der Maus über einen Parameter drüber gehst, dass dann kurz so ein Feld aufploppt.
Aber
so
just von wegen,
hey, wenn du das veränderst, machst
wie
du
das. Wie sollte Parameter eigentlich kein Problem aufgehen? Sein.
Ja, okay.
Das ist ein bisschen too much. Aber die Idee ist ja, natürlich, wäre gut, ja. Gebe ich dir recht.
Ja. Dass gerade halt Anfänger auch wissen, auch so, weißt du, wenn du dann auch mit Begrifflichkeiten konfrontiert bist, wie Low-Pass-Filter, ja. High-Pass, bliblablub, Sack. Ich weiß immer noch nicht, was Sack ist. Ist das jetzt Saturation oder ist das noch was anderes? Und so, das ist halt, die Lernkurve ist da schon sehr krass und sehr hart.
Ja. Es ist aber auch anders. Also beim FM9 hast du ja wirklich im Prinzip Geräte drin und du musst wissen, wie man diese Geräte, die man normalerweise extern hätte, wie man sie bedient. 1:1. Und das Wissen musst du halt haben. Und wenn du dann da halt da dran gehst und hast die Auswahl von Millionen von irgendwelchen Kompressoren und Co., dann bist du natürlich überfordert und weißt ja gar nicht, welcher Kompressor ist für was da. Ja, da muss man sich halt mit diesem Sound-Design wirklich auseinandersetzen. Dafür ist das da, ne?
Und da kann ich es verstehen, dass zum Beispiel der Thomas hat mir mal gesagt zu dem Tone X oder MX, wie heißt der nochmal, der jetzt kommen soll? MX. Dass er da zum Beispiel ganz explizit gesagt hat, er möchte nicht, dass der Konsument Zugriff auf alle Parameter hat, weil er ganz genau weiß, es wird zu viel. Es gibt gewisse Parameter, da haben die Leute halt keinen Zugriff drauf. Da hat er bestimmt, wie die aussehen sollen. Aber das ist auch dann okay so, weil er meint, das wäre dann auch eben zu viel für den Konsumenten.
Machst am Ende des Tages mehr kaputt.
Verstehen. Ja. Es ist so ein bisschen wie mit Betriebssystemen. Ich würde sagen, ganz ehrlich, Quad Cortex ist so Apple, weil du halt alles sehr benutzerfreundlich und bedienerfreundlich, sag ich mal, hast. Helix ist sowas wie Windows vielleicht und FM9 ist dann halt Linux.
Das kann man genauso sagen. Ja.
Wo du quasi alles kaputt machen kannst.
Ja.
Quad Cortex ist mehr im Designbereich, sieht gut aus, ist easy, bedienerfreundlich, hat aber auch Leistung. Apple
klingt auch gut. Also,
Helix ist der Windows und FM9 ist halt das Linux-Ding, wo du dir auch guten gerne mal deinen Computer mit zerschießen kannst. So. Aber mich würde mal ganz gerne interessieren, was, na jetzt so zum Abschluss, wie sieht denn, oder was würdet ihr sagen, wie sieht die Zukunft von Modeler aus? Weil klanglich, okay, Fabian hat gerade gesagt, er hofft, dass da Modelers den Capture vielleicht noch ein bisschen näher kommen und so, aber klanglich hat sich da ja schon so viel getan, dass sie ja irgendwie schon alle auch auf eine Art und Weise gleich sind. Also es können alle auf alle Fälle soliden, guten
Absolut.
Sound
kreieren. Absolut, ja, 100%.
In welche Richtung wird sich Modeler in den nächsten 10 Jahren entwickeln? Was würdet ihr sagen?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass da die KI eine Menge übernehmen wird.
Das wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Ich glaube nämlich, der nächste Step wird KI sein, dass du halt am Modeler hingehen kannst und halt eben nicht mehr nach Sounds suchen oder einstellen musst, oder sondern dass du sagst, gib mir bitte den und den Sound und KI berechnet das und dann schmeißt es dir den Sound raus. Das, was ich quasi mit ChatGPT mache, dass ich ChatGPT sage, erstell mir den und den Sound, dass das am Gerät direkt gemacht wird quasi.
Und ja, ich glaube, es geht sogar noch weiter. Ich glaube, es geht noch weiter. Du wirst denen was vorspielen können und sagen können, ich möchte diesen Gitarrensound haben. Das habe ich jetzt schon mal irgendwo gelesen, dass es sowas gibt.
Du meinst mit Vorspielen, dass du den zum Beispiel ein Album reinlegst?
Du nimmst einfach einen Song und sagst dem, hier, da ist die Gitarre,
Und dann also spielst du deine Gitarre kurz ein, dann wird das berechnet.
Ne? Und dann wird der hingehen und sagen, okay, ich mach dir jetzt den Sound fertig.
Ja, aber deine eigene Gitarre oder dass du halt hingehst und sagst, okay, hey.
Ist super geil für die Originalität, mega.
Nein, jetzt für, weiß nicht, du gehst halt hier mit dem Dawn of Victory Album hin oder so.
Es gibt kein Dawn of Victory.
Ich weiß, ich wollte es
nur. Das ist eine Coverband mit originalen Musikern. Ja,
ne, weiß, nimmst halt so ein Cover und speist das quasi dort ein und kriegst deinen Sound zurück.
Okay, also so eine Analyse von Sounds.
Also wir haben es ja heute schon so, dass Songs auseinandergenommen werden können von KIs. Das heißt, in einzelne, also ja, genau, gestampt werden.
Ja, ja.
Und warum sollte das denn so ein Gerät dann nicht können? Also kann es diesen Gitarrensound separieren, sich anhören und nachmachen.
Aber stimmt, weißt du, was dann wieder geil ist? Dann werden wieder viele merken, scheiße, ich muss einfach mehr üben. Der Sound alleine macht's doch nicht.
Nein, ich habe letztens wieder, irgendwo was gesehen, das gibt es, glaube ich, schon als Plugin.
Ah ja, das kann natürlich sein. Ja,
und das wird es dann auch für die Stimme geben, wenn ich dann klingen will wie Freddie Mercury, ist kein Problem.
Einfach so ein richtig dickes Mikrofon, so ein KI-Mikrofon,
du singst also irgendwas rein. Furchtbar. Ich find's okay, ich kann die Kritik verstehen.
Mariah Carey.
Aber ich sag mal so, ich glaube, die Gefahr, die dabei kommt, ist, dass man nicht mehr lernt, mit einem Sound richtig umzugehen. Die Problematik, die ich ja auch schon habe, weil ich halt schon immer digital benutzt habe und mich nie mit Sounds auseinandersetzen musste, sondern weil ich halt Plugin 1, hier Preset, Stift weg, Preset 1 benutzt habe, hat einen geilen Sound. Also wie gesagt, beim Camper, ich habe einen Capture beim Camper 7 Jahre lang gespielt. Happy mit, brauchte nichts anderes.
Ja.
Hab aber dadurch nie gelernt, einen Sound selber richtig zu bauen und, sag ich mal, zu kreieren. Aber auf der anderen Seite hilft, kann so eine KI dann aber auch wieder beim Sound oder beim Lernen vom Soundbauen helfen, wenn dir dann zum Beispiel die KI sagt, hey, pass mal auf, Bub, das ist der und der Amp, der und der Sound, hier wird das und das gemacht, hier hast du den Sound, es klingt so, aber ich erkläre dir auch die Parameter, sodass man halt auch direkt checkt, okay, so funktioniert das und man muss nicht halt stundenlang googeln in irgendwelchen Foren, wo wieder der Karl Dieter gesagt hat, dass bei Stevie Ray Vaughan oder bei wie heißt
Gary Moore, 12, 15, 17. im 17.
Bund.
Oh Mann.
Kleiner Insider, der noch nicht mal Robin versteht, nur Fabian und ich. Nee, aber dass halt wieder irgendjemand ankommt und sagt, ja, Gary Moore hat damals aber die und die Seitenstärke und die Voltbatterie benutzt, so. Ach so, Voodoo-Formulierungen, wo dir dann halt vielleicht eine KI ganz klare Formulierung halt eben gehen kann, woran man halt auch wieder schneller einen Lernprozess eventuell haben kann.
Ja, vielleicht auch bei Effektketten, ne? Dass man einfach erstmal versteht, wie so eine Effektkette funktioniert und da kann die KI mit Sicherheit helfen.
Ja.
Ne? Also eine sowieso Sache, Sounddesign lernen ist eine gute Sache, egal mit welchen Geräten.
Aber genau, aber das kann halt verloren gehen, indem man, also man muss es zulassen.
Ja.
Man muss, so wie ich es jetzt ja auch mache, selber sagen, ich möchte jetzt Sounddesign lernen, also setze ich mich hin und versuche es zu lernen. Ja.
Aber, was mich dann immer wieder, alles geil, gar keine Frage, alles super, aber ich glaube, manchmal ist es auch ganz geil, einfach mal tatsächlich damit zu experimentieren, auszuprobieren. Nur so kannst du in solchen Sachen auch mal was Neues vielleicht erfinden und nicht, was alles schon da gewesen ist. Das ist jetzt was anderes, wenn es um Spieltechniken geht, um solche Geschichten, da gebe ich dir natürlich recht, dass gewisse Aspekte so gemacht werden müssen, um den gewissen Erfolg zu haben. Es sei denn, man gehört zu den 3% vielleicht, die es auch so können. Aber gerade was so kreative Sachen angeht, und Sounds ist ja auch sehr ein kreativer Prozess.
Absolut,
da kannst du auch ein Rasierapparat nehmen und was weiß ich, umbauen und vielleicht ist das geil, wer weiß.
Ja, das stimmt. Ich meine, das Tüfteln dahinter, das hat schon.
Ey, sonst wird Thomas ja nie auf die Idee gekommen, so ein MX zu bauen, ne? Das ist das ja.
Ja, das stimmt. Und auch andere Leute, die ihre Sachen kreieren, das stimmt. Das Tüfteln ist schon wichtig. Aber auf der anderen Seite, okay, das muss man halt auch sich selber entscheiden, sich selber wissen, will ich überhaupt tüfteln?
Ja, natürlich.
Also wie gesagt, wir sehen das auch immer ganz gerne so aus unserer Nerdbrille. Man darf aber halt auch nicht den Peter vergessen, der irgendwie, keine Ahnung, was nach 8 Stunden Arbeit nach Hause kommt und halt einfach jammen möchte und sich nicht hinsetzen möchte.
Ja, absolut. Ja,
sag mal den Sound. Natürlich. Aber ich kann die Affinität dazu voll verstehen. Also ich habe mal einen Studikollegen gehabt oder einen Freund von mir gehabt, der mal irgendwann anfing, seine eigenen Effekte so zu löten und zu machen. Wenn du halt, der hat sich dann halt so quasi diese Platinen gekauft und hat das halt zusammengelötet, hat halt Spaß am Löten gehabt auch und hat das halt aber auch dann in, ich weiß noch, bei einem Effekt, ich glaube, der wollte sich so ein Reverb machen, hat er halt kein Gehäuse gehabt und hat das dann in so eine Tupperware reingelötet und reingepasst.
Ja, warum nicht?
Geil. So, ja, warum nicht? Geil. Oder, auch super geil, ein Keyboarder, den ich mal kannte, der in seinen Joystick, in seinen alten Gaming-Joystick einen Synthesizer reingebaut hat, dass er damit halt quasi den Sound modulieren und kontrollieren konnte. Oder es gibt einen sehr geilen Instagrammer, Simon Reichinger heißt er, der war auch beim Albinus Guitar Festival, der der hat jetzt, der hat da so einen PlayStation-Controller quasi, so einen Synthesizer gemacht. Ja. Und letztens hat er was gemacht, dass er mit seinen Augen in der Kamera eine Double Bass gesteuert hat als MIDI. Also,
echt?
Das
Typ, ja, der Typ ist echt krass.
Geil. Der hat dann gezwingt.
Der hat auch einen Theremin gemacht.
Genau, das hat er mit der PlayStation-Controller gemacht, ja.
Krass. Nee, mit der Cam.
Den Theremin, ach, mit der Cam hat er dann auch
wo er dann gemacht, so, okay. Genau, wo diese MIDI-Signale, die er über die Cam irgendwie capturen kann, auf seine Sounds gelegt und so. Und dann kann er so einen Theremin quasi machen. Das
mega.
Ist ein sehr, sehr geiler Typ irgendwie.
Also auch generell sehr, sehr lustiger Content. Ich habe ihm zwar schon mal auf die Finger gehauen, weil seine Spieltechnik, da habe ich schon mal gesagt, Simon, wenn du mehr erreichen möchtest in deinem Shredding hier, ich hau dir mal kurz auf die Finger, aber ja, es war alles okay, hat er so gewollt. Der war auch beim Albinus Guitar Festival ja da, aber lustiger Typ auf alle Fälle, lohnt sich mal reinzuschauen. Ja, aber cool. Das könnte, ich glaube, KI könnte durchaus ein großer Teil der Zukunft für
Borderlands
Captures
so
werden.
Ja.
Ich bin super gespannt, was so als nächstes passiert. Aber das wäre so unser kleiner Guide. Ich meine, okay, wir haben uns jetzt bei den teuren Dingen aufgehangen.
Ich glaube, die Röhren
kommen zurück. Da muss man auch sagen, dass gerade in den letzten 10 Jahren da so unfassbar viel passiert ist, was Modeling und Capturing angeht. Du kannst, egal welches Gerät du mittlerweile kaufst, du machst eigentlich nichts verkehrt. Das klingt alles solide.
Ja.
Auch wenn ich gerade im Abschlussplädoyer war, aber okay, Robin, sorry. Guter Punkt. Ich glaube, könnte auch sein, dass die Röhre wieder mehr zurückkommt.
Also mehr zurück in Pedalform, glaube ich.
In Pedalform, wie es ja jetzt
zum Beispiel. The
Chuck zum Beispiel aktuell macht, genau.
Wisst ihr warum? Habt ihr eine Vermutung, warum? Also ich kenne das
auch. Weil die Leute halt, glaube ich, ganz. Ich glaube, das Spielgefühl halt dann doch vielleicht.
Ja. Also nicht nur das Spielgefühl und auch da wieder.
Dynamik.
Auch wenn es unbeliebt ist. Da ist weniger tatsächlich mehr, weil du hast weniger Parameter. Moment. Weniger Parameter, die du bedienen kannst, aber mehr Sound bekommst. Also, oder schneller auch. Du bist schneller am Ziel.
Ich bin sehr gut, Fabian. Du hast es gerade noch gerettet.
Ich finde, das stimmt nicht. Mehr ist
aktuell,
mehr.
Aktuell auch wieder da und bin jetzt wieder total verliebt in den Amp One. Auch wenn ich vielleicht manche Sounds dann nicht so hinkriege, den bestimmten Marshall und so, aber ich habe Sounds, die grundlegend geil sind. Und ich muss mir keine Gedanken machen und das ist super. Und das in Verbindung.
Ich glaube, das ist auch so ein, auch so ein Ding, was, weißt du, wenn du dein App-Gerät hast und du das einfach kennst.
Ja.
Und auch dann schnell weißt, das fand ich beim Thomas auch so mega faszinierend. Der ist hingegangen, hat gesagt, oh, ich würde jetzt gerne den Marshall-Sound noch irgendwie, den wollen wir mitnehmen, lass mich den mal kurz mit meinem Amp One kopieren. Ist hingegangen, zack, 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 hat ein bisschen was eingestellt und zack, hat er diesen Marshall-Sound gehabt.
Der kennt das, ist echt ein
Nerd. Also, natürlich, das ist, wenn du so ein Gerät so in- und auswendig kennst, ist halt auch geil, weil dann kannst doch einfach echt sehr viel bedienen, ja.
Genau.
Braucht aber auch ein bisschen Zeit und Arbeit wahrscheinlich, um so ein Gerät so gut zu kennen, weißt du,
natürlich.
Ja.
Natürlich.
Das ist, mal gucken, was da mit der Röhre wieder passiert, das stimmt, und auch wegen diesem Spielgefühl. Und
du
auch
kennst es doch auch zu Hause, du hast ja auch dein Blackstar. Plug-in, Play.
Nicht mehr, den habe ich ja wieder zurückgeschickt.
Okay.
Ja, ich sollte den ja wieder zurückschicken. Die haben gesagt, entweder kaufst du den jetzt ganz mit dem Artist-Deal oder schickst den halt zurück für die Gitarre, damit haben sie ihn gebraucht. Ich meinte, ich habe den hobbytechnisch abends mal angeschlossen gespielt.
Naja, okay.
Das war mal ganz lustig. Aber wer spielt denn zum Hobby Gitarre? Also ich spiele nicht zum Hobby Gitarre. Wenn ich Hobbys machen möchte, mache ich was anderes als Gitarre spielen.
Ja, ich verstehe
also,
das auch
wer spielt
nicht.
Denn aus Spaß Gitarre? Der muss ja
Geld verdienen.
Haben wir gar keine Zeit für. Ja, genau, Gitarre ist nur zum Geld verdienen da, weil damit kannst du richtig Geld verdienen.
Absolut.
Ach, genauso doof sind natürlich auch alle Zuhörer da draußen, die nicht nach dieser Folge auf Spotify vorbeigehen oder iTunes und uns eine 5-Sterne-Review geben. Dann würde ich sagen, kommen wir nicht mal zum Ende von dieser Folge. Bitte schaut auch gerne doch mal bei unserem Discord-Kanal vorbei. Da haben wir ständig Diskussionen auf Discord. Aber da gibt es Challenges und manchmal hängen wir auch so ein bisschen da rum und hängen wir da auch so ein bisschen ab im Kanal. Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung, genauso wie auch unsere einjährige Umfrage. Wobei, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Wir haben letztens mit darüber überlegt, Moment, wann war das nochmal? Nicht, dass ich irgendwann eine E-Mail bekomme. Danke, dass du ihr einjähriges Abonnement erneuert haben. Ich glaube, ich komme langsam zum Ende von diesem Jahr. So schnell geht ein Jahr schon rum. Ich muss echt ein bisschen aufpassen.
Kündige jetzt schon.
Ja, das stimmt. Da könnt ihr auch anonym eure Meinung über diesen Podcast hier breitgeben. Ich freue mich jedes Mal drüber, wenn was kommt, auch wenn ich immer davor sitze und sage, oh, bitte, bitte lass es nicht irgendein Justinus-Sau-nervig und sprich den ganzen Leuten dazwischen Kommentar sein. Was war letztens? Letztens hat einer geschrieben, dass er Geronimo ganz toll findet und ganz gerne öfters Geronimo wieder da hätte. Da dachte ich mir, das stimmt. Geronimo haben wir schon gerne hier.
Immer gerne.
Toller Typ.
Ja, voll.
Können wir mal eine Folge über Röhren machen? Ich glaube, das wird eine dreistündige Folge dann werden oder so. Alles klar. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Robin und Fabian, danke fürs Podcasten. Jo. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge oder sehen uns im Discord-Kanal. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Üben. Schüsseldorf.
Bye, bye, Martin. Bye.
Alrighty.